Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host Nicole Nitsche.
Ja, im zweiten Halbjahr 2025 gab es im Bereich CFO-Software über 120 Transaktionen. Das heißt Übernahmen, Beteiligungen, Finanzierungsrunden. Private-Equity-Investoren zahlen für abgeschlossene Deals im Schnitt fast das Zehnfache des Jahresumsatzes. Und der Markt, um den wir heute sprechen, der wächst von rund 70 Milliarden Dollar auf mittlerweile 110 Milliarden Dollar bis 2029, so die Schätzungen. Also wir reden über kein Nischenthema, sondern über eine Machtverschiebung im Maschinenraum der Unternehmen. Und ich glaube, die meisten haben das vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Radar. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu unserem Payment and Banking Fintech Podcast. Mein Name ist Nicole Nitsche und heute schauen wir dahin, wo Zahlen in Entscheidungen verwandelt werden, in das sogenannte Office des CFO. Und mein Gast, der heute da ist, der kennt diesen Markt wie kaum jemand sonst. Julian Ostertag, er ist Managing Partner bei Drakestar Partners, einer globalen Investmentbank mit Fokus auf Technologie. Und er hat in seinem Team einen der aktuell, glaube ich, meist zitiertesten Sektor-Reports zum Thema CFO-Software veröffentlicht. Und Julian, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Stunde daraus alles mitnehmen können. Ich sage ganz herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und da bist.
Hallo, liebe Nicole. Vielen Dank, dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und freue mich schon sehr auf das Thema, weil es durchaus ein spannendes Thema ist, wo sich viel tut. Und die Frage natürlich immer am Schluss, was ist dann spannend für die Gründerinnen und Gründer in diesem Markt? Von daher freue ich mich auf das Thema.
Das versuchen wir jetzt rauszufinden. Aber bevor wir einsteigen, also bevor wir über Märkte und Software sprechen, möchte ich natürlich erstmal erfahren und natürlich hoffentlich auch unsere ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du denn eigentlich und wo kommst du denn ursprünglich her? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, ich komme sogar interessanterweise aus der Banken- und Finanzwelt. Ich habe mal nach meinem Abitur, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte, eine Banklehre gemacht und bin dann da tief in das Thema eingestiegen. Allerdings wusste ich dann nach der Banklehre, dass ich auf jeden Fall nie wieder mit Finanzen und Banken und Finanzthemen insgesamt zu tun haben wollte. Bin dann aber über Umwege wieder in diesen Markt reingekommen, als ich dann feststellte, dass es mit Investmentbanking, also mit Unternehmenskäufen, Verkäufen, Finanzierung und Technologieunternehmen einfach einen wahnsinnig spannenden Markt geht. Und von daher habe ich dann wieder so ein bisschen zurückgefunden zu dem Thema, aber mal ganz klassisch wirklich auch mit Finanzen in der Ausbildung zu tun gehabt.
Gab es, also manchmal denkt man ja, dass der Weg dann total dahin so geradlinig ist, ist er ja in den meisten Fällen gar nicht. Aber was war denn bei deinem Weg der Moment, wo dir klar wurde, es muss oder es ist wieder Technologieinvestment und das genau ist meine Welt? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, einen konkreten Deal oder ein konkretes Gespräch vielleicht, das dich wieder in den Weg oder in die Schiene gebracht hat?
Ja, ich glaube, es war in der Tat kein geradliniger Weg. Und das finde ich immer das Spannende, immer wenn man annimmt, man hat immer aktiv seinen Weg geplant, stellt man dann doch fest, dass es ganz viele Zufälle waren, die einen irgendwo hingeführt haben. Und mich hat in dieses Thema Investmentbanking auch ein Zufall geführt, weil ein Freund mich an dem Abend fragte, ob ich nicht Lust hätte, mit nach Frankfurt zu kommen. Da wäre so ein Assessment Center. Die hätten da sicherlich Platz und ich sollte einfach mitkommen. Der Freund ist dann mittags wieder abgereist und ich war bis abends da und stellte dann fest, obwohl ich mich null vorbereitet hatte, überhaupt kein Interesse an dem Thema hatte, dass dieses ganze Thema Technologieunternehmen aufbauen, finanzieren, zu entwickeln, dann über Unternehmenskäufe und Verkäufe weiter voranzutreiben, dass das eigentlich genau mein Thema ist und dieses Technologiethema mich schon immer interessiert hat und man es jetzt nun auch in die Arbeit reinbringen konnte. Von daher war das ein reiner Zufall, wie ich dann dahin gekommen bin. Und die Zufälle gingen dann eigentlich weiter. Ich war dann 6 Jahre bei der Deutschen Bank, sehr spannende Zeit. Es war so neue Marktwelle und es ging nur um Technologieunternehmen. Und ich wurde dann immer wieder eigentlich gefragt, ob ich nicht auch mal bei Finanzthemen mitmachen könnte. Ich hätte ja eine Banklehre gemacht, die haben mich damals dann nicht so interessiert, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass so die Kombination aus Finanzen und Technologie eigentlich ein extrem spannendes Feld bin. Und der nächste Zufall war dann, als wir uns eigentlich überlegt haben, ich mit Freunden, wir müssen doch unbedingt selber ein Unternehmen gründen. Und nachdem ich lange dann gereist bin, ist mir nichts Besseres eingefallen, eigentlich als das, was ich vorher gemacht habe, dann selbstständig zu machen, weil irgendwie uns die rechte Idee fehlte, doch ein reines Technologieunternehmen zu gründen. Von daher viele Zufälle, aber sehr spannende Zufälle.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, du bist Managing Partner bei Drakestar, einer globalen Investmentbank, die sich eben auf Technologieunternehmen fokussiert hat. Und für alle, die natürlich jetzt nicht aus dieser Welt kommen, erklär doch nochmal genau, was macht ihr und was ist denn besonders an eurem Ansatz, den ihr verfolgt? Also wie unterscheidet ihr euch von anderen?
Also wir sind im Prinzip eine Beratung, die Technologieunternehmen hilft, bei ganz entscheidenden Fragen ihrer Entwicklung die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Partner zu finden. Das fängt an bei dem Thema Finanzierung. Die meisten Technologieunternehmen suchen in ihrer Entwicklung irgendwann einen Partner, ob das jetzt Family Offices sind, ob es ein Venture Capital Investor ist, ob es ein Private Equity Investor ist. Weil so ein Unternehmen aufzubauen, kostet auch viel Geld, ist viel Risiko und da freut man sich, wenn man das mit anderen teilen kann und die einem auch dabei helfen. Und diese Entwicklung geht dann weiter, weil solche Unternehmen dann anfangen, irgendwann selber zu sagen, ich will jetzt jemanden kaufen, mir fehlt jemand, ich will in den neuen Markt reingehen oder aber auch selber dann über den Exit nachdenken. Und über diese ganzen Phasen beraten wir die Unternehmen. Und wir haben uns von Anfang an darauf fokussiert, dass wir zu sagen, wir machen nur technologiegeführte Unternehmen. Wir aber beraten kein Schraubenhersteller, kein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, alles spannende Unternehmen. Aber wir glauben, dass man in diesem Technologiefeld einfach spezialisiertes Wissen mitbringen muss. Man muss sehr schnell verstehen, was macht das Unternehmen, was kann das, wie ist die Technologie ausgerichtet, welche Wettbewerber gibt das, hat das eine Chance, selbst ob das Pricing funktioniert. Und so haben wir das vor 20 Jahren angefangen aufzubauen und haben dann aber auch für uns sehr schnell festgestellt, wir müssen das international machen. Zwischen Europa und den USA passieren einfach die meisten Transaktionen. Und haben das dann weiter ausgebaut, so dass wir jetzt so knapp 100 Leute sind in den USA, Ostküste, Westküste und Europa. Und das ist für uns einfach extrem wichtig. Und wodurch wir uns noch entscheiden, wir haben das Unternehmen gegründet, wir sind die Partner, wir treiben die Transaktion, wir sind dadurch unabhängig, wir gehören niemandem anders. Und wir sind, glaube ich, wirklich tief drin, deswegen auch dieser Report. Wir versuchen uns wirklich in den einzelnen Themen tief einzugraben, damit wir mit einer Unternehmerin, mit einem Unternehmer da sitzen können, uns ohne vorzubereiten, direkt über den Markt zu sprechen. Was passiert in dem Markt? Worauf musst du achten? Wer sind die Investoren? Und das kann man nur, wenn man wirklich tief in diesen Themen drin ist und nicht, wenn man sich irgendwie ein, zwei Tage davor anfängt, mit zu beschäftigen. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir sehr schnell mit den Ansprechpartnern auf Augenhöhe über diese Themen diskutieren können.
Ich habe es auch zu Anfang gesagt, du jetzt auch. Wir sprechen über den Report, den ihr so schön getauft habt, Office of the CFO. Wann hast du denn das erste Mal auf deinem Weg und natürlich auch mit der Gründung dann verstanden, was denn so ein CFO eigentlich den ganzen Tag macht und welche Probleme der hat? Und was hat dich vielleicht auch in deiner Arbeit, seitdem du bei Drakestar bist, so ein bisschen an dem Bild eines CFO verändert? Oder was überrascht dich vielleicht sogar immer noch an dieser Rolle, die sich ja wahrscheinlich auch über die Jahre so ein bisschen in den Aufgaben, die ein CFO hat, einfach verschoben hat?
Die hat sich extrem verändert. Also ich sag mal, es gibt so zwei Perspektiven, die von Anfang an da waren. Das eine ist, wenn man selber gründet, muss man dieses Thema Finanzen, CFO auch mit abdecken und sich genau überlegen, wie stelle ich mich auf, was kann ich, wie groß ist mein Team, was brauche ich? Und dann stellt man sehr schnell fest, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt, dann leider doch viel in Excel passierte, als wir vor 20 Jahren angefangen haben und eigentlich das, was man schnell zur Verfügung haben will, eigentlich nie richtig da war. Es war einfach von Anfang an ein frustrierendes Thema. Und wir sind jetzt ein Unternehmen, das nicht wie Software as a Service monatlich feste Einnahmen hat und weiß, wie es sich entwickelt. Bei uns schwankt das. Umso mehr ist es wichtig zu verstehen, was passiert eigentlich, was ist meine Kostenbasis, wie viel liquide Mittel habe ich noch, wann muss ich die nächste Transaktion machen. Und das war einfach extrem frustrierend. Und das Gleiche haben wir eigentlich dann auch bei unseren Kunden festgestellt, die diese Rolle häufig auch ein bisschen stiefmütterlich betrieben haben und in diese gleichen Probleme gestoßen sind. Und von daher war das Thema von Anfang an da, aber man muss sagen, viele dieser Lösungen waren einfach nicht da. Und jetzt kam eigentlich so über die letzten 5, vielleicht sogar 10 Jahre eine fundamentale Veränderung bei dem CFO, bei der Rolle des CFOs. Der CFO war vor allen Dingen so ein bisschen rückwärtsgewandt. Der wurde gefragt, wie war das Ergebnis im letzten Monat? Was waren die Kosten im letzten Monat? Was war der Jahresabschluss? Es ging immer so ein bisschen um, kannst du mir sagen, was in den letzten, in der Vergangenheit passiert ist? Und durch eigentlich viele Themen, durch Veränderung der Technologie, durch Regulatorik, durch Daten, die auf einmal besser verfügbar sind, um den Kapitalmarkt, der sich verändert, war es auf einmal so, dass die Rolle des CFOs von dem Rückwärtsgewandten zu dem Vorwärtsgewandten ging und viel strategischer wurde. Der saß auf einmal mit seinen Kollegen, vor allen Dingen mit dem CEO, aber auch mit dem Board da und konnte viel mehr Informationen geben zu der Zukunft, zu Entscheidungen, die wichtig sind. Und das hat diese Rolle fundamental verändert. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist nicht einfach eine Marktwahrnehmung, wo man sagt, die benutzen jetzt halt mehr Technologie, diese CFOs, sondern die Rolle hat sich fundamental verändert. Und dann kam auch noch so Marktentwicklungen dazu wie Covid. Auf einmal war Covid für den CFO besonders wichtig, weil alle jeden Tag anriefen und sagten, wie viel Geld haben wir, was passiert mit unseren Kunden? Und das brauche ich nicht für das letzte Quartal, das brauche ich für jetzt, in der Minute. Was passiert da genau? Und gerade auch diese, vielleicht der letzte Punkt noch, diese extreme Volatilität, die wir haben. Wir wachen gefühlt jede Woche auf und irgendwas Neues, Wahnsinniges passiert in dieser Welt. Und dann ist immer der erste Anruf beim CFO, was passiert da gerade? Kannst du mir sagen, wie stehen wir da? Und das ist spannend zu sehen.
Ja, also ich glaube, man hat immer, ich meine, und wir sind B2B-Podcast, ich glaube, die Unternehmen, die uns hören, haben hoffentlich alle selber einen CFO oder eine. Aber man denkt ja immer ganz klassisch an Buchhaltung, Jahresabschluss, du hast eben gesagt, so Steuern und dass sich sozusagen diese Begrifflichkeit extrem verändert hat. Aber wenn du sagst, also Arbeit mit CFO-Software. Wo hört denn so eine CFO-Software auf und wo fängt denn so eine klassische REP-Arbeit an? Also kannst du da nochmal diesen Zyklus vielleicht erklären?
Ja. Also ich sag mal, es gibt erstmal so eine grobe Aufteilung in zwei Themen. Alles, was mit dem Thema Finanzmanagement zu tun hat und das andere, was mit Personalmanagement zu tun hat. OCFO fasst beide Themen an, weil die finale Verantwortung eigentlich immer beim CFO in irgendeiner Form liegt. Ich würde mal sagen, das ganze Thema Personalmanagement, HR-Tech und so, das ist ein separates. Und ich würde jetzt mehr auf das Thema Finanzen eingehen. Wir sind ja hier bei Payment und Banking, das heißt, es geht mehr um diese. Und das Thema ist wirklich groß. Und es ist auch viel größer geworden und damit auch die Verantwortung des CFOs ist größer geworden. Es fängt an bei den häufig als extrem, unspannenden Themen, Buchhaltung, Kontenplan, ERP, was ist eigentlich wo? Und was wird wie gebucht? Dann geht es um das ganze Thema meiner Kreditoren und Debitoren, wo wirklich viel Geld auch liegt. Wann zahle ich wem? Wann muss ich wem zahlen? Dann geht es ums Anlagevermögen. Was habe ich? Was ist das eigentlich wert? Wie gehe ich damit um? Dann kommen die Zahlungsströme noch weiter dazu. Liquidität, Cashflow. Dann kommt Finanzierung dazu, Leasing, Factoring. Und damit all diesen Themen kann ich wahnsinnig viel Mehrwert schaffen, aber auch viel Geld verlieren und auch sehr viel Informationen verlieren. Dann habe ich die Abschlüsse, Monats-, Jahresabschlüsse, Quartalsabschlüsse. Dann habe ich Reporting, Business Intelligence, dann habe ich das Thema Steuern und dann kommen so kleine Themen, die aber wahnsinnig viel Aufwand in fast allen Unternehmen kreieren, wie Reisekostenabrechnung. Ein unfassbar lästiges Thema und dann geht's weiter mit Compliance und ESG und Regulatorik, die dich in ganz vielen Themen, selbst mit Datenschutz, du dich beschäftigen musst und du das dokumentieren musst. Und dann gibt's noch ein weiteres Thema wie Equity Management, also deine Gesellschafter zu managen. Egal, ob du eine AG, eine GmbH bist, ob du börsennotiert bist oder privat, alle wollen gemanagement werden. Und wenn du dann noch ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm hast, wird's noch komplexer. Man sieht einfach diese Fülle der Themen, die riesig sind. Und das sind halt nicht mehr reine Finanzthemen, die man abarbeitet, sondern sie haben einen strategischen Wert. Wie schnell kriege ich die Informationen? Wo sind die Informationen? Kann ich durch die Informationen wichtige strategische Entscheidungen treffen? Und das hat alles Einfluss auf meine Mitarbeiter, meine Kunden und natürlich alle meine Gesellschafter. Und das macht diese Rolle so anders und würde ich auch sagen, so strategisch wichtig.
Viele Unternehmen haben ja wahrscheinlich über die Jahre so ein bisschen Flickenteppich auch gebaut aus Tools. Also du hast so ein System für Rechnungen, Budgets, Steuern, also alles in unterschiedlichen Streams drin. Warum ist das denn gerade auch wahrscheinlich für CFOs so ein Problem geworden? Also wenn du jetzt so ein Best-Case-Setup bauen könntest, oder was siehst du denn aktuell, was CFOs für ein Best-Case-Setup bräuchten? Gerade auch in der Komplexität der Anforderungen.
Naja, eigentlich, ich sag mal, ganz viele dieser Themen sind extrem arbeitsintensive oder haben sehr arbeitsintensive Prozesse mit wahnsinnig vielen Datenmengen. Und eigentlich müsste ich alle diese Themenbereiche, die wir gerade besprochen haben, müsste ich alle digitalisieren, automatisieren, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern wirklich die Daten zu haben und zu erkennen, wo meine Probleme liegen, aber wo auch meine Chancen liegen. Und da sind wir gerade im Mittelstand, ne, und das ist ja eines der Treiber, die wir auch in diesem Report gesehen haben, im Mittelstand extrem weit weg. Natürlich ist jemand, der eine börsennotierte Gesellschaft hat, hat schon viele Lösungen. Aber selbst die haben Flickenteppiche. Die Flicken sind nur ein bisschen größer. Bei KMUs ist es ein Flickenteppich aus ganz kleinteiligen Themen und mit noch ganz viel Excel und noch mit ganz viel manuellen Auswertung, wo der CFO im Team fragt, mal, könnte mir mal jemand sagen, ob sich die Personalkosten in diese oder jene Richtung und was sind eigentlich die Reisekosten pro Mitarbeiter? All das weiß er nicht, hat er nicht zur Verfügung.
Und vor allem, wenn du gerade digital sagst, wahrscheinlich sind wir da noch beim Drucker und Aktenordnern.
Das ist genau das Problem, dass selbst wenn ich jetzt mit einer Buchhaltungslösung arbeite, die ist halt auch noch aus einer anderen Zeit, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber die sind nicht so, dass ich in einem Knopfdruck bestimmte Informationen bekomme. So, ich muss reingehen, ich muss suchen, ich muss wissen, was passiert. Und wir sind ganz weit weg immer noch von digital automatisierten Themen. Und gerade so ein KMU, wo nehme ich das Wissen her, wo nehme ich den Manpower her, um zu sagen, jetzt lass uns doch mal alles anschauen, was es im Markt gibt. Lass uns mal gucken, dass wir so wenig wie möglich Lösungen nehmen. Die sollten alle miteinander verknüpft sein. Und die müssen wiederum mit allem verknüpft sein, was es in Deutschland so gibt. Ob ich jetzt mit einer DATEV oder mit einer SAP arbeite. Die müssen alle noch integriert sein und einfache Schnittstellen haben. So. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit aktuell. Muss man einfach sagen. Ich kann bestimmte Themen abdecken. Für einzelne Lösungen gibt es dann schöne Themen. Aber in der Gesamtheit gibt es nichts, was irgendein KMU aktuell wirklich nutzen kann. Und das Problem ist auch, dass diese Lösungen sich die ganze Zeit verändern. Das macht es noch komplizierter, eigentlich zu verstehen, wie viel habe ich gerade. So, und dann kommen wir zu dem, eigentlich eines der finalen Probleme ist, die Lösungen explodieren, die Anzahl der Lösungen, aber damit auch die Kosten. Ich habe dann auf einmal 10, 15 Lösungen für 30 Probleme und die Kosten steigen. Und jetzt kommt diese berühmte SaaS-Müdigkeit dazu, dass beim CFO auch das Thema liegt, dass alle fragen immer, wieso geben wir eigentlich so viel Geld aus für diese ganzen SaaS-Lösungen? Und es ist immer noch nicht alles digitalisiert und automatisiert. Das ist ein Problem. Und jetzt kommen die hin und sagen, nee, wir müssen jetzt kürzen, wir müssen überlegen, wo wir ausgeben. Also da sind so viele Fliehkräfte, dass es für den CFO auch echt schwer ist, hier den Überblick zu behalten und irgendwie eine vernünftige Lösung zu finden.
Ich nehme das Thema schon mal vorweg, aber zumindest deine Einschätzung, wird KI dieses ganze Thema treiben oder verändern? Richtung Digitalisierung nochmal?
Also ich persönlich, wir als Firma glauben, dass das wird es. Natürlich sind die Erwartungen an KI extrem hoch und ich glaube, wir sind alle an dem Punkt, wo wir sehen, der wirkliche Nutzen ist noch nicht da, wo sie ihn schon gerne alle hätten, aber er kommt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und gerade KMUs brauchen eigentlich KI-basierte Lösungen, um wirklich Veränderungen mitzubringen. Ne? Wir haben gerade gesagt, deren Lösungen sind nicht alle in der Cloud und alle digitalisiert. Die Daten sind gar nicht da. So, da kann KI zum Beispiel helfen und sagen, dann schmeißt doch alle PDFs, alle Excel-Dateien, alle in einen Ordner und sag, liebe KI, bitte generier mir daraus einen Datensatz, den ich für irgendwas mal benutzen kann. Und das kann ich heute schon. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber da gibt es schon wirklich gute Lösungen. Und selbst einfache Wissensdatenbanken, KI-basiert, sind schon so, dass ich da 20 Jahre Jahresabschlüsse reinmachen kann und sagen kann, mach mir doch einen Chart über die letzten 20 Jahre, wie hat sich das versus das entwickelt. Und das ist, glaube ich, für KMUs eine Chance, mit solchen KI-basierten Lösungen dann auch jetzt wirklich einen Mehrwert zu schaffen, weil diese Hürde zu digitalisieren und alle Daten verfügbar zu haben, ist so groß, dass die meisten KMUs eigentlich auch gar nicht wissen, wie sie da hinkommen sollen. Und da kann KI was wirklich verändern. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre.
Euer Report, der zeigt, der Markt, der liegt heute bei 65 bis 75 Milliarden Dollar und soll, ich habe dich in der Anmoderation auch schon gesagt, bis 2029 über 110 Milliarden wachsen. Was genau zählt denn da rein und was treibt denn dieses Wachstum denn so massiv an? Also welcher Teil des Marktes wächst vielleicht am schnellsten? Ist es da so ein bisschen der SMI-Markt, den du gerade angesprochen hast, der Mid-Market oder die Enterprises? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen in die Zahlen.
Ja, also erstmal das, was wir da zeigen, das ist sozusagen das, was die Office of the CFO Lösung an Umsatz sozusagen generieren mit ihren Kunden. Das ist aber eigentlich gar nicht so groß gerechnet, weil gerade wenn man ERP-Lösungen nimmt mit SAP und Oracle, die sind alleine schon im riesen Milliardenmarkt. Uns ging jetzt vor allen Dingen um die, die sozusagen daran andocken und dann Lösungen dazu bieten. Das heißt, der Markt an sich ist eigentlich, wenn man alles dazu nimmt, auch nochmal größer. Das Besondere ist gerade in dem Markt, in dem wir uns befinden, wo wir gerade auch in Deutschland mit plus minus null oder negatives Wachstum haben, ist ein Wachstum in so einem Markt schon überraschend, wenn es dann irgendwie 12 bis 14% ist oder sagen wir mal einfach mal über 10%. Und das hat damit zu tun, weil alles das, was wir gerade gesagt haben, es gibt unfassbare Bedürfnisse, sowohl im Enterprise-Bereich als auch im KMU, aber noch stärker im KMU aus den genannten Gründen. Und jetzt durch die technologische Entwicklung mit, aber auch schon ohne KI, gibt es diese Möglichkeit, hier wirklich diesen Flickenteppich vielleicht in 2, 3 große Flecken zu bewegen, um wirklich zu sagen, ich habe langsam die Kontrolle über dieses System. Und gerade durch diese Volatilität, durch diese regulatorischen Auflagen, die alle haben, jedes kleine Unternehmen in irgendeiner Form, dann KYC, Datenschutzverordnung, alles, was dazukommt, Transparenzregister, kann ich mit einem viel kleineren Team gut managen. Und das treibt aus unserer Sicht nicht nur über die nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, sondern auch wirklich über die nächsten 10 Jahre das Wachstum. Es ist einer der spannendsten Märkte. Gerade wenn wir über Fintech insgesamt sprechen, denken ja auch viele immer über B2C nach, über B2B, aber so große, bekannte Themen. Das ist wirklich ein extrem spannender Markt, der im Hintergrund in allen Unternehmen irgendwo revolutioniert werden muss.
Ist das denn eher dann so ein organisches Wachstum oder wird das auch so ein bisschen durch Konsolidierung aufgebläht, wenn wir über diesen großen Wachstumssprung sprechen?
Konsolidierung ist Teil davon, ist jetzt nicht in dieser Marktzahl sozusagen drin, es passiert parallel dazu. Weil der Flickenteppich entsteht ja vor allen Dingen deswegen, weil es tausende von Lösungen gibt, die entweder im Wettbewerb stehen oder sich leicht überschneiden, aber nicht sich gut ergänzen. Wir haben wirklich, und wir haben Marktscreening gemacht, in jedem Land, zu jedem Thema gibt es hunderte von Lösungen. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann bekommt man insgesamt, also wenn man alle Unternehmen abbildet, hätte man wirklich tausende von Unternehmen nur in Europa und USA, die irgendwie in diesem Bereich aktiv sind. Und das macht es natürlich auch so schwer, als CFO mit seinem Team zu überlegen, was brauche ich denn? Was kann ich denn nutzen? Wie vergleichen die sich? Und da wird nur die Konsolidierung helfen, das für alle Beteiligten zu lösen. Entweder baue ich von Anfang an eine Lösung, die einfach viel mehr Themen abdecken kann, oder ich konsolidiere die Spieler, die im Markt sind, zu einer gemeinsamen Lösung. Und gerade auch KI pusht dieses Thema nochmal. Wir sprachen gerade darüber, über Daten und wie kann KI arbeiten. Es geht halt nicht mit 10 verschiedenen Lösungen, eine Datenmenge zu kreieren, wo KI sagt, ja, jetzt kann ich endlich mal arbeiten. KI sitzt da und sagt, würde gerne arbeiten, aber ich habe immer nur einen Teil der Daten. Das wird dir nicht helfen. Und das müssen wir verändern. Und deswegen sind ja auch die Private Equity Investoren drin. Wir haben das Thema Office of the CFO ja nicht erfunden. Das ist eines der wichtigen Themen im Private Equity Umfeld, weil sie einfach verstanden haben, es ist ein riesiger, spannender Markt für die nächsten 10 Jahre.
Mhm. Wachstum gerade in so einer Größenordnung hat ja auch immer Ursachen und ihr habt im Report sozusagen 5 große Kräfte identifiziert, die diesen Markt neu formen und deswegen lass uns da doch mal reinschauen oder reingehen. Fangen wir mal an mit dem Treiber Regulierung. Hast du ja auch eben schon gesagt, klingt natürlich für viele immer so nach trockener Pflichtübung. Ihr beschreibt aber Regulierung als echten Kaufbeschleuniger. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Also was passiert in einem Unternehmen, wenn sozusagen eine neue EU-Vorschrift kommt und warum landet das dann natürlich auch auf dem Schreibtisch des CFOs?
Ja, also ich glaube, für alle Beteiligten ist Regulierung erstmal ein extrem leidiges Thema. Es ist zeitaufwendig. Es kostet echt Geld, viel Zeit. Und wir sind europaweit, würde ich sagen, gerade auch die EU, sind bei dem Thema Regulierung schon echt Weltmeister. Ne? Werden viele andere Lösungen pushen. Auch zum Thema KI sind wir wahrscheinlich die Ersten, die eine KI-Regulierung haben. Es ist einfach so ein bisschen unsere Mentalität, auch wir Deutschen gerade. Ne? Es ist einfach so, oh, verstehe ich nicht, müssen wir erstmal regulieren und dann sind wir hier. Aber das ist natürlich auch nichts Schlechtes. Also ich will Regulierung nicht schlecht reden, weil es natürlich auch hilft, Standards zu setzen, die gerade in der Finanzwelt unfassbar wichtig sind. Durch diese Regulierung, die jedes kleine Unternehmen schon in irgendeiner Form beeinflusst, wie gesagt, Datenschutz ist Teil der Regulierung. Es ist das Thema KYC, die Mehrwertsteuer, also CSRD. Es gibt so viele Themen und A, ist es schon schwierig, darüber überhaupt einen Überblick zu behalten. Und B, ist es ja was ich nicht mit Begeisterung angehe. Ich will es einfach, dass es gelöst ist. Ich will, dass ich, eine digitale Lösung sich damit beschäftigt, mir einen Report gibt, damit, wenn was passiert, ich als CFO sagen kann, weil ich bin am Ende des Tages der Verantwortliche als CFO. Sag, pass mal auf, wir haben da einen Anbieter gehabt, wir haben uns alles angeschaut, 50 Seiten, sauber dokumentiert. Ich kann euch zeigen, dass wir es monitoren, gerade KYC. Ist jetzt jemand doch auf der Sanktionsliste nach 3 Monaten? Und das muss ich alles machen. Und das ist für alle Beteiligten ein wichtiges Thema, weil es einfach Risiken erkennt und ausgleicht. Und das geht dann auch noch weiter, was wir noch, ne, auch andere Lösungen sind ja CFO, für den CFO wichtig, wie Versicherung. Eine Cyberversicherung wird sagen, ich brauche folgende Dokumentation, sonst kriegst du keine Versicherung. Und das ist bei ganz vielen Themen so, auch beim Thema Datenschutz. Niemand macht den Datenschutzbeauftragten, wenn er nicht sagt, wo ist denn das dokumentiert? Was passiert hier eigentlich? Und deswegen ist es ein wichtiger Treiber. Und ich glaube, da können sich europäische Unternehmen, Gründer, Gründerinnen auch wirklich mit beschäftigen, weil es hilft uns zu unterscheiden. Wir schaffen damit auch ein Qualitätslevel, wo wir sagen können, die amerikanische Lösung hat das halt alles nicht. Und gerade mit diesem Europe First Approach ist das wichtig zu sagen, aber es ist hier gespeichert. Alle regulatorischen Vorgaben können wir erfüllen. Und das ist einfach ein extrem wichtiger Treiber.
Ja, wir hatten in den letzten Wochen viel Content zum Thema AML-VO und ich habe mich natürlich gerade in Vorbereitung für den Podcast auch gefragt, in dem Kontext sind die CFOs dann in dem Moment, was ja mitunter eine neue Regulierung ist oder Pflicht, sind die dann Getriebene oder eher Treiber oder ist es ein Treiber, diese neue Regulierung? Ja, wie guckst du drauf? Sind's also nicht nur, was die Verordnung angeht, sondern eher, was ist der CFO in dieser ganzen überregulierten Umfeld? Getriebener oder Treiber in dem Moment?
Also ich sag mal, alle sind erstmal getrieben, weil du auch hier wieder jede Woche aufwachst und wieder einen neuen Begriff hörst und erstmal verstehen musst, um wen geht es? Bin ich davon betroffen? Was bedeutet das? Was ist mein Risiko damit? Also es ist erstmal für die meisten ein negativer Berührungspunkt. Dann aber, wenn ich feststelle, okay, ich muss es machen, es ist wichtig. Und wenn ich es gut mache, habe ich wiederum eventuell einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist übrigens gerade in diesem Thema KI. Wir haben diese SaaS-Apokalypse erlebt, wo die Bewertung von Softwareunternehmen, gerade von SaaS-Unternehmen, extrem nach unten ging, weil alle gesagt haben, wird alles durch KI ersetzt. Naja, da fehlt genau, das ist eine der Komponenten, die fehlt bei dem Thema. Ich kann nicht mit 3 Mann in New Jersey sitzen und eine KI-Lösung entwickeln für den europäischen Markt und keine dieser Regulierungen erfüllen. Das geht nicht. Und deswegen ist das für alle Beteiligten, für den CFO in seiner Rolle, um sich vom Wettbewerb abzuhängen, aber auch für die Anbieter von OCFO-Lösungen zu sagen, hier lieber CFO, ist alles drin, ist alles in dieser Lösung drin. Du kannst wieder in Ruhe deinen eigentlichen Job nachgehen, der nicht Regulierung ist, sondern die Finanzen des Unternehmens, ist alles abgedeckt. Und das ist, glaube ich, es ist negativ, aber es hat auch wirklich eine positive Auswirkung, wie man sich im Wettbewerb und vor allen Dingen auch bei dem Thema KI von anderen absetzen kann.
Ja, super spannendes Thema. Sprechen wir auch auf unserem neuen Event drüber. Da haben wir auch die Fragestellung, oder früher hat man ja gesagt, AI is eating the world, Software is eating the world. Nahes ja. AI-Eating Software. Ja, spannendes Feld, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt, auch sozusagen von eurem Blick dann nochmal. Ein zweiter Treiber, den ihr auch im Report erwähnt, ist Commodization, also klassische Buchhaltungs- und Abschlusssoftware, die sozusagen zunehmend zum Standard wird oder die denn jeder anbietet. Werden denn die etablierten Anbieter damit sozusagen wertlos oder müssen sie die sich einfach neu erfinden dadurch?
Das ist, glaube ich, so eine der zentralen Fragen, die alle gerade diskutieren. Und es geht jetzt nicht nur um den CFO-Bereich, sondern eigentlich bei allen wichtigen Softwarelösungen, CRM, genauso. Wenn man sich überlegt, was du gerade sagtest, AI eats Software. Im Prinzip ist ja eine der, und die Entwicklung ist da, die passiert, kann ich mit KI so schnell und so kosteneffizient wie möglich, wie noch nie vorher, Software entwickeln. Eine der Kennzahlen, die alle sagen, ist, wie viel gibt mein Top-Entwickler für AI-basierte Entwicklungslösungen aus und wie viel Code produziert er dadurch? Das heißt, es wird halt so viel wahnsinnig besser und einfacher sein, Software zu entwickeln, dass die Kosten halt extrem runtergehen. Von einem Softwareunternehmen war halt Softwareentwicklung und das Betreuen eines der zentralen Kosten. Und vielleicht geht das mal auf null oder auf nur noch 5% von dem. Und deswegen setzt das die Großen natürlich massiv unter Druck, sich hier mit zu verändern und dann auch zu schaffen, weil ich kann nicht nur eine KI-Agenten hier anknüpfen und da anknüpfen, sondern ich muss halt so eine moderne Software-Architektur haben, dass KI wirklich damit da mit den Daten auch arbeiten kann. Und deswegen glauben wir, sie werden nicht wertlos, aber es gibt hier einen unfassbaren Druck, sich zu verändern. Und es wird sich auf den Preis auswirken. Aus meiner Sicht wird das einer der Themen sein, die sich entwickeln. Wenn Softwareentwicklung halt viel günstiger wird, sollte es sich auch auf den Preis auswirken. Es wird die Margen beeinflussen dieser Unternehmen. Und ich muss mich dann wirklich differenzieren, indem ich sage, pass mal, ich habe nicht nur diese Lösung, sondern ich kann jetzt alle anbinden. Und lieber CFO, du hast jetzt eigentlich mich als, das sagt man so schön im Private Equity Geschäft, auf dieses System of Record. Ich bin der, der alle Daten hat. Und da kann hier eine kleine Insellösung machen sein, die macht die Reisekostenabrechnung, aber die musst du gar nicht aufrufen. Die Daten liegen alle bei mir. Ich habe die zentral und du kannst über mich KI nutzen. Da muss jeder hin, aber es ist natürlich nicht einfach, dahin zu kommen für alle Beteiligten. Aber diese Anbieter haben zumindest eine sehr große Möglichkeit, haben aber natürlich auch Software, die sehr kompliziert ist, sich über 20 Jahre entwickelt hat. Das wird nicht einfach.
Ist das dann sozusagen auch so eine Verschiebung der Wertschöpfung, wenn sozusagen der Kern auch mit KI dann sozusagen kommodisiert? Also ja, ich meine, wir alle sprechen, Banking muss Commodity sein. Gilt ja wahrscheinlich auch genau für den Softwarebereich.
Es gilt für den Softwarebereich genauso. Und das sind natürlich Veränderungen, die jetzt wild diskutiert werden. Und ich glaube, niemand hat eine klare Sicht darauf oder weiß, was genau passieren wird. Ja, schönes Beispiel war letzte Woche Claude Mythos, diese Lösung, die im Prinzip bei Software erkennen soll, wo es Fehler gibt, wo es Lücken gibt und so weiter. Und anstatt diese Lösung zu veröffentlichen, haben sie dann nach dem ersten Laufzeit festgestellt, es gibt wirklich schwerwiegende Mängel in einer großen Softwarelösung und sind zu den großen Firmen hin. Und es hat ja bekanntermaßen auch die Regulatorik, also die regulatorischen Einheiten, aber auch die Zentralbank, unfassbare Aufruhr gesorgt, weil alle gesagt haben, oh Gott, was bedeutet das für alle? Ich glaube, es ist echt schwer zu wissen, wo es hingeht. Aber ich glaube, die grundsätzliche Richtung mit der Kommoditisierung, die wird passieren. Das heißt, mein Unterschied wird nicht mehr sein, dass meine Lösung einfacher ist oder schneller ist oder sie schneller zu integrieren ist, sondern wo sitzt sie drauf, welche Flows kontrolliert sie, welche Daten hat sie mit dabei. Das wird halt einen Riesenunterschied machen für alle Beteiligten. Und das wird auch die Art und Weise, wie ich Software verkaufe, wie ich die Vorteile meiner Softwarelösung darstelle, das wird eine fundamentale Veränderung mit sich bringen.
Was ich auch noch interessant fand, euer Report zeigt da einen ganz interessanten Befund, wo wir jetzt auch gerade beim Thema AI-Lösung sind. Europäische Kunden, die fragen AI-Lösungen gerade bei CFO-Software deutlich seltener aktiv nach als Kunden beispielsweise in Nordamerika. Woran liegt das? Ist Europa einfach skeptischer oder langsamer oder einfach schlichtweg pragmatischer, was das angeht?
Also es ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Trend, den wir bei vielen technologischen Entwicklungen haben, dass viele asiatische Länder, aber auch amerikanische Länder mehr bereit sind, sich auf diese technologischen Entwicklungen einzulassen und sie zu nutzen. Von Anfang an sagen, ich muss dabei sein, ich muss es verstehen, ich muss es können. Und gerade wir Deutschen, aber auch in Europa, man sieht es ja denn an der Diskussion, die wir auch im Markt haben, die Amerikaner und Asiaten kommen mit großen LLM-Modellen und wir kommen mit der Regulatorik dazu. Das ist so ein bisschen unsere Reaktion darauf. Wir sehen aber, dass sich das auch verändert, weil viele verstehen, ich muss dabei sein, ich habe ein fundamentales Problem, selbst wenn ich selber kein Softwareunternehmen bin. Ich biete Nahrungsergänzungsmittel an. Auch dann muss ich verstehen, wie sich KI auf meine Abläufe ändert. Brauche ich 10% mehr Personal, wenn ich um 20% wachse oder einfach 0 mehr Personal, weil ich alles viel besser kann? Sehe ich auf einmal Probleme, die ich vorher gar nicht gesehen habe, aber auch Lösungen, die es gibt. Und das wird sich in jeder Wettbewerbssituation bei jedem Unternehmen in irgendeiner Form verändern. Selbst der Schreiner, der alles handwerklich macht, wird feststellen, oh, ich habe viel schneller meine Rechnung draußen, ich kann viel schneller das Geld bekommen, ich kann noch jemand zusätzlich einstellen und damit umsetzen. Das ist was er bis jetzt nicht richtig verfolgt und das wird in allen Berufen passieren. Deswegen glaube ich, die Veränderungen passieren, aber wir sind vorsichtiger und wir haben natürlich jetzt auch noch diese leichten Konflikt, wenn ich mal nennen, zwischen Europa und den USA und deswegen sind natürlich dann viele auch nochmal skeptisch bei US-dominierten KI-Lösungen und fragen sich, gerade auch im Banken- und Versicherungsumfeld, was darf ich nutzen, was kann ich nutzen, bin ich dann abhängig und was macht das mit meinem Datenschutz?
Aber denkst du, dass es möglicherweise zum strukturellen Nachteil für europäische Anbieter, möglicherweise auch europäische Banken werden kann? Oder denkst du, dass die sozusagen dann später aufholen und dann irgendwann oder später einsteigen und vielleicht dann einfach ein paar Entwicklungsstufen direkt übersprungen haben?
Also ich glaube, das ist was schon seit 10, 15 Jahren durch die ganze Digitalisierung passiert ist. Wenn man sich mal anschaut, als ich eine Banklehre gemacht habe, wer so die Top 10 wertvollsten und Banken an der Börse waren oder Versicherungen oder andere Finanzdienstleister, da waren die Europäer sehr weit vorne. Ich würde mich wundern, wenn man bei einem Top 100 Banking-Ranking unfassbar viele europäische Spieler noch sieht. Die sind in vielen Teilen einfach marginalisiert worden und haben echte Probleme. Und ich glaube, Technologie, natürlich viele andere Entscheidungen, aber auch Technologie ist schon eines der wichtigen Treiber da auch gewesen. Gerade große amerikanische Banken haben schon vor 10, 15 Jahren Technologieanbieter gekauft, während hier alle noch über das Thema Fintech gelächelt haben und sich eigentlich gefragt haben, ob es eine Berechtigung für dieses Thema gibt. Und jetzt haben wir jemand wie Revolut, der wahrscheinlich den deutschen Markt immer weiter aufrollt und wahrscheinlich eine höhere Bewertung hat als unsere größte Bank. Das Thema ist viel älter als dieses Thema KI. Meine Befürchtung ist, dadurch, dass man dieses Thema technologische Entwicklung, alles, was im Fintech-Bereich passiert ist, auch immer so ein bisschen ignoriert habe. Ich sage nicht alle, manche haben wirklich einen sehr guten Job gemacht, aber sehr, sehr viele. Bin ich nicht in der gleichen Startposition wie viele andere, wie gerade amerikanische oder asiatische Banken, die Digital First für sich schon vor 10 Jahren begriffen haben. Das ist dann echt schwer aufzuholen. Und dann zu sagen, jetzt lass uns mal KI machen und alle sagt, ja, geht nicht. Wir haben eine Bankenlösung, die ist 20 Jahre alt. Wir wissen nicht wohin. Und es werden jetzt ja schon Digitalisierungsprojekte bei Banken und Versicherungen abgebrochen, weil sie verstehen, oh Gott, mit KI, selbst wenn ich das umsetze in 3, 4 Jahren, kann ich damit nicht das machen, was ich eigentlich bräuchte, um KI zu nutzen. Ich glaube, wir sind schon in der Startposition 2, 3, 4. Und es könnte sein, dass wir dann noch weiter zurückfallen. Also, ja, leider.
Ja, in der Tat, du sagst es leider. Deswegen sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns mal von der Softwarelösung zu den menschlichen Blicken gehen, die ihr natürlich da auch im Report abgebildet hast, also Marktkräften zu den Menschen, die im Markt natürlich unterwegs sind. Ihr habt in dem Report 8 Gründerinnen und CEOs europäischer CFO-Softwareunternehmen interviewt oder mit denen gesprochen. Ich sag mal ein paar Namen, Candice, Moss, Tiss und andere. lass doch mal ein bisschen reingehen und von dir hören, was ihr gehört habt. Also wenn ihr mit den Gründern gesprochen habt, was hat dich denn in den Gesprächen mit denen am meisten überrascht? Also du hast sie ja wahrscheinlich nicht alle selber geführt, aber gab es vielleicht da so einen bestimmten Satz, eine Beobachtung, wo du sagtest, da muss ich mal kurz reingehen, innehalten, gerade was so Geschwindigkeit angeht, wie sich natürlich der ganze SMI-Bereich öffnet, Unterscheidung vor den letzten 5 Jahren zu jetzt Enterprise-Kunden. Also erzähl mal ein bisschen darüber.
Also was mich vor allem beeindruckt hat, und das hat auch nochmal bestätigt, dass wir diesen Report machen mussten einfach, ist auf einmal diese positive Energie, diese Wachstumsdynamik, den alle diese Führungskräfte, Gründer, Gründerinnen wahrnehmen. Und nicht seit einem Jahr, sondern seit ein paar Jahren. Weil es wird ja häufig dann in der Öffentlichkeit immer diskutiert, was ist Fintech und ist Fintech jetzt unten, ist es oben oder so. Aber das ist ja kein Markt. Das sind ganz viele einzelne Märkte, die sich völlig unterschiedlich entwickeln. Payment, euer erster Namensbestandteil, ist schon vor 10, 15 Jahren mit der maximalen Digitalisierung losgegangen. E-Commerce würde es nicht geben, wenn es Payment sich nicht so entwickelt hätte und digitalisiert hätte. Das Thema ist da schon längst, also da gibt es noch 1000 Themen, aber das hat sich so. Aber für dieses Thema Office of the CFOs war immer ein unsexy Thema, es war nie ein Investorenfokus, es war nichts, was hoch bei den CFOs, gerade von KMUs, in irgendeiner Bedeutung hing. Es war immer ein, wenn man so schön sagt, ein unsexy Thema. Und jetzt sieht man auf einmal diesen Shift, durch alle diese Gründe, die wir auch in dem Report nennen, regulatorisch, technologische Entwicklung etc. Und jetzt sehen alle, es ist nicht nur so, dass wir alle potenziellen Kunden anrufen und fragen, ob sie mal mit uns sprechen sollen. Ganz viele rufen uns an und sagen immer, ich habe gehört, ich muss da was tun. Was macht ihr? Könnt ihr mir helfen? Und das ist was, was wirklich sich fundamental verändert hat. Die Offenheit, die Bereitschaft, das Interesse von Unternehmen zu sagen, ich muss hier fundamental was essen, fundamental was verändern. Und dann auch diese Energie, weil die brauchst du. Wenn du fundamental in deinem Unternehmen Prozesse veränderst, automatisierst und digitalisierst, ist das immer anstrengend. Es bringt dich, hält dich immer davon an, Umsatz zu machen. Du musst Zeit investieren, du wirst Fehler machen. Aber diese Energie, die haben wir bei allen gespürt. Und die war schon, die ist toll zu sehen. Und das sieht man dann auch in dem Interesse der Investoren, in dem Interesse des Marktes, der schreibenden Zunft, es verändert sich hier fundamental was.
Gab es denn auch Einschätzungen, wo du sagst, da würde ich klar widersprechen? Und gab es irgendwas, wo du sagst, das kann ich nicht unterschreiben aus deinen Marktbeobachten, gerade auch im internationalen Kontext?
Also ich sag mal so, ich glaube, und das ist jetzt nicht auf die, die mir interviewt haben, aber ich glaube, ein grundsätzliches Thema eher für die kleineren Unternehmen, die noch jüngeren Unternehmen, die wirklich mehr Insellösungen sind, weil viele, die du genannt hast, sind keine Insellösungen, die sind schon wirklich breit aufgestellt und denken was ab. Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele zu sehr damit beschäftigt sind, ein einzelnes Problem einfach zu lösen. Und das war der Ansatz, um ein Unternehmen zu gründen vor 10, 15 oder 20 Jahren, aber der ist es nicht mehr. Zu sagen, pass mal auf, viele Unternehmen, Mehrwertsteuer, E-Commerce, großes Problem, löse ich. Das ist schön, aber damit wirst du nicht erfolgreich sein langfristig, weil wir hatten es durch die KI-generierte Softwareentwicklung, können das viele viel schneller nachbauen und die sind vielleicht schon wirklich groß und sitzen tief drin. Und das ist, glaube ich, was, wo wir doch sehen, dass da viele Unternehmen nicht auf dem richtigen Weg sind, sondern einfach anders und größer denken müssen. Ansonsten gab es jetzt keinen direkten Kommentar, wo wir gesagt haben, sehen wir ganz anders. Ich glaube, was vielleicht noch ein Thema wäre, ist, dass viele bemängeln, dass die KMUs eigentlich noch nicht richtig in der Cloud sind, mit all ihren Daten, mit all ihren Finanzprozessen und dass es eine Schwierigkeit gibt bei dem Thema KI. Das sehen wir offen gesagt anders, weil ich glaube, KI hilft, wir hatten es vorhin, deine PDFs und Excel-basierten Datenerfassung viel schneller in eine Cloud-Lösung zu bringen, weil sie die Daten halt einfach extrahieren kann und schnell integrieren kann. Viel besser, als wenn man selber versucht, diese Daten alle zu überführen. Da würde ich, glaube ich, unterschätzen, einige der Anbieter, doch dass den Wettbewerbsdruck, den es geben wird.
Einige der Gründer haben ja auch gesagt, der Kunde, der müsste dann innerhalb von Tagen spüren, dass die neue Software sozusagen das Leben leichter macht. Sonst ist ja auch irgendwie ein bisschen der Deal verloren. Warum ist denn da in dem Fall Geschwindigkeit bis zum ersten echten Nutzen heute so entscheidend? Und schafft das überhaupt jemand besonders gut? Oder was sind vielleicht auch typische Gründe, warum es halt eben schief geht?
Also ich kann das an uns selber festmachen. Wir haben natürlich in verschiedenen Bereichen schon unterschiedliche Lösungen gehabt und sind nach 20 Jahren schon in der dritten oder vierten Lösung. Und das war am Anfang immer extrem aufwendig mit wenig Informationen. Man brauchte schon fast externe IT-Service-Anbieter, die einem halfen, so eine Lösung irgendwie intern zu integrieren. Und es gab immer Probleme. Also einfach die Kosten, die Fehler und die Zeit, die man investiert in so eine Veränderung, war so frustrierend, dass viele dann einfach auch gesagt haben, haben wir jetzt, behalten wir 15 Jahre, da machen wir nichts mehr. Will keiner anfassen, ist immer nur ein Risiko. Und jetzt sehen wir selber, wie auch Sachen wie eine CRM-Lösung zu ersetzen, so viel einfacher gehen kann mit den neuesten Lösungen am Markt, wo dann auch KI zum Tragen kommt, wo man einfach sagt, pass mal auf, das sind die Daten bisher, ziehen wir alle runter, das sind neuen, dass man es teilweise in 2, 3, 4 Tagen machen kann. Und dann sofort eine Veränderung sieht. Und das ist für alle wichtig, die Anbieter sind, weil sie somit jemanden zeigen können, wie dem CFO und seinem Team. Pass mal auf, es ist wichtig, dass du es machst, aber es geht auch schnell. Du siehst schnell eine Veränderung. Wir haben den 1.1. bei deinem nächsten Board-Meeting im April wirst du was ganz anderes präsentieren können und wirst wirklich Freiräume schaffen und auch dein Risiko reduzieren, aber auch deine Möglichkeit, positive strategische Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sind diese Aha-Effekte so wichtig, weil ansonsten dieser Frust immer bestehen bleibt und dadurch die KMUs, aber auch große Unternehmen daran oder zurückhalten wird, solche Veränderungen zu gehen. Das geht nur, wenn man schnell auch Effekte sieht.
Ja, und wir haben ja vor allem auch traditionell lange Sales-Zyklen im Finance-Bereich und das muss ja dann auch damit irgendwie kompatibel sein in dem Moment.
Klar. Und ich sag mal, bei jedem Thema, ob ich jetzt noch ein Darlehen brauche von der Bank, ob ich bestimmte Assets leasen will, ob ich mich mit dem Thema Factoring beschäftigen will, all das, wenn ich das mal zusammen auf einem Bildschirm habe, das hat so viel Power und das kann so viel zusätzlichen Wert kreieren und auch bei KI geht es natürlich auch viel um die Frage, habe ich dann einfach keine Mitarbeiter mehr oder nur viel weniger? Natürlich wird sich da was verändern, aber ich glaube, die Menschen können mit diesen Lösungen einfach viel bessere Ergebnisse erzielen und sich auf die wichtigen Themen fokussieren und nicht auf die Arbeiten, die wirklich lästig sind, fehleranfällig sind. Das wird halt eine Wahnsinnsveränderung mit sich bringen. Und ich glaube, das ist so strategisch und das kommt ja, damit kommen wir wieder zum Anfang unserer Diskussion. Deswegen hat sich die Rolle des CFOs so dramatisch verändert. Es sind unfassbar strategische, wichtige Themen geworden und nicht mehr, wir fragen mal den CFO, wie im letzten Monat unsere Kosten für Personal waren. Das ist vorbei.
Dann lass uns doch jetzt auch im Hinblick der fortschreitenden Zeit nochmal auf die Investorenseite gucken, denn da passiert ja gerade auch, ich will mal sagen, mit Verlaub sehr viel auch gleichzeitig. Allein in der zweiten Hälfte 25 über 120 Transaktionen. Also Transaktionen heißen Übernahmen, Beteiligung, Finanzierungsrunden, nicht klassisches Transaktionen auf dem Konto. Was sagt denn deiner Meinung nach diese Zahl über den Zustand des Marktes eigentlich? Ist das eine gesunde Dynamik? Zeigen sich da vielleicht schon sogar so ein paar Überhitzungssignale? Und wenn du vielleicht auch nochmal ein paar Jahre zurückschaust, wie würdest du den Markt denn heute im Vergleich, keine Ahnung, zu 2021, 2022 so einordnen?
Also die meisten, wenn wir jetzt mal wieder eine Ebene höher gehen, die meisten Fintech-Märkte haben sich ja eher ab 21 negativ entwickelt. Es gab ein paar, die sehr robust waren. Payment ist immer ein Thema gewesen, das sich ganz anders entwickelt hat. Aber viele andere haben doch extrem gelitten, weil so eine gewisse Euphorie einfach weg war für Veränderung. Ich würde sagen, bei dem OCFO war es eher anders. Es war in zu dem Zeitpunkt noch kein großes Thema. Es war nicht so, dass alle darüber sprachen und sagten, was tut sich da, sondern es war dabei, immer mehr sich zu verfestigen und ist dann eigentlich so ein bisschen entgegenläufig, hat sich entwickelt, dass die Leute festgestellt haben und gerade die Investoren, egal ob Venture Capital oder Private Equity, Mann, das ist ein Riesenthema, da gibt es Riesenpotenzial. Und wir sind erst am Anfang von einer Welle mit neuen Lösungen, mit Konsolidierung. Das ist spannend. Und deswegen ist ja, das ist ja mal das Interessante an dem Markt. Alle versuchen ja einfache Thesen zu finden, die man einfach kommunizieren kann. Und die Private Equity Investoren haben es halt, genau wie Venture Capital, in ihrem eigenen Portfolio festgestellt. Wenn ich halt als Investor meinen CFO aus dem Portfoliounternehmen anrufe und sage mal, wir haben hier morgen ein wichtiges Meeting, kannst du mir mal das gesamte Reporting schicken? Da hat er gesagt, nee, geht nicht. Also da brauche ich 2-3 Tage für. So geht das einfach nicht. Und dieser Frust selber führte dazu festzustellen, mein Gott, ich muss in meinem eigenen Portfolio eigentlich was machen. Und dann festzustellen, mein Gott, der Markt ist groß und da müssen wir viel tun. Viele haben, und das war auch so ein Feedback, was wir bekommen, viele dieser Investoren haben dann auch ihre CFOs mal zusammengebracht vor einigen Jahren, gesagt, immer, was fehlt hier eigentlich? Warum ist das denn eigentlich so schlecht und so schwierig? Warum sind hier eigentlich alle frustriert? Ihr wegen der Datenanfrage, wir wegen der verzögerten Information. Und dadurch kam diese große Entwicklung. Und wir haben, als wir den Report veröffentlicht haben, den ersten, haben wir diese, es gibt ja immer so eine Market Map, wo man die Leute einsortiert, was macht der. So, und dann haben wir die so ausgeblendet, um bewusst zu gucken, wer meldet sich jetzt alles und wer will diese Information haben. Und das war einer der Reports, wo wir unfassbar viele Anfragen von Private Equity bekommen haben, aus den USA, aus Europa, aus Asien, die gesagt haben, finde ich super. Ich will die Unternehmen wissen. Ich sage mir, welche Unternehmen es gibt. Ihr habt da schon Arbeit gemacht. Und das zeigt das einfach. Das ist was nicht irgendwie auf einer bestimmten kleinen Welle oder ein kleiner Auslöser ist, sondern das sind so viele fundamentale Veränderungen, dass alle denken, da kann ich jetzt wirklich die nächsten 5 bis 10 Jahre richtig Energie reinstecken. Das ist doch schön.
Aber warum ist denn gerade CFO-Software für so Private-Equity-Investoren so reizvoll? Also was macht das für die so reizvoll?
Nein, fangen wir mal bei den Frühphasigen, den Venture-Capital-Investoren an. Ne? Da sehen wir ja viele Unternehmen. Und so, die haben begrenzte Team, die haben begrenzte Mittel, auch wenn sie gerade eine Finanzierung bekommen haben. Und das muss es intelligent eingesetzt werden. Und egal, ob ich ein Fintech bin oder eine Software für eine Lösung für Wellbeing, egal, ob ich Consumer oder B2B mache, für all diese Unternehmen ist das wichtig. Und dann stellen auch Venture Capital, die haben auch kein Team von 100 Leuten, stellen dann fest, ich selber brauche eigentlich viel mehr Informationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil ich habe nur einen Fonds, da ist 100% des Geldes drin. Ich kann nicht das einem geben, ich kann es aber auch nicht allen in der gleichen Größe gehören. Wo stecke ich mein Geld rein? Und dafür brauche ich Informationen. Und das setzt sich bei Private Equity natürlich noch viel weiter fort, weil dann habe ich zwar Unternehmen, die sind profitabel, die sind viel größer, aber ich habe eine Finanzierung dabei. Das Unternehmen sagt immer, ich will 5 andere Unternehmen kaufen. Dann muss ich sagen, ja, okay, wie viel kann ich denn da drauf genau an Schulden packen? Wie viel können wir das machen? Und so weiter. Und wir sehen dann in unseren Prozessen wieder, wenn wir mit solchen Unternehmen sprechen und sie vorbereiten auf eine Finanzierung oder M&A, hakt das häufig an den einfachsten Themen. Sag mal, was ist denn eigentlich eure Gesellschafterstruktur, eure Gesellschaftervereinbarung und wie viel ist eigentlich das ESOP für die Mitarbeiter? Und das ist dann 2 Jahre her, dass man das letzte Mal besprochen hat und dann gibt's ja 7 verschiedene Ansichten zu dem Thema, wo man sagt, es ist faszinierend. Dann gehen wir doch mal durch. Und alle Beteiligten verbringen so viel Zeit denn durch so eine Excel-Sheet zu gehen, um zu verstehen, wer hat wann wie investiert, wann gab's ein Wandeldarlehen. Und das ist auch wieder so ein Bereich, da haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, aber CFO, das wirklich das Equity Management für richtig zu betreiben. Und das kann so viel Frust auslösen, wenn die Mitarbeiter nicht genau wissen, aber was ist mein Anteil eigentlich wert, wie viel habe ich dabei eigentlich, passiert hier was beim Excel. So, und so zieht sich das durch, dass alle Beteiligten, sowohl Venture Capital als auch Private Equity, Family Offices, alles, egal welche Phase, verstanden haben. Es hilft mir, mein Portfolio schneller und besser voranzubringen und damit einen besseren, und darum geht's ja, am Ende des Tages einen besten Return für meine Investoren, die LPs, die da dranhängen, zu erzielen. Es ist ein Unterschied. Und es gibt Unternehmen, gerade im Private Equity Bereich, die wirklich gut sind und gehen hin und sagen, pass mal auf, wir haben investiert. Das ist das Produktteam, das geht mit euch die Produkte durch. Das ist das Sales Team, das hilft euch bei Sales international. Und hier kommt das vermeintlich langweilige CFO-Team, das hilft euch jetzt neu aufzustellen. Alle haben erkannt, es ist ein wirklich wichtiger Werttreiber.
Wenn eine Gründerin eines Unternehmens zu dir kommt und fragt, worauf soll ich mich denn jetzt in den nächsten 3 Jahren am besten konzentrieren, um attraktiv für Investoren und natürlich auch strategische Käufer zu sein? Was sind so deine besten 2, 3 und im besten Fall natürlich auch ehrlichste Ratschläge, die du gibst?
Also ich glaube, es ist eine wirklich gute Zeit zu gründen. Warum? Es herrscht gerade viel Chaos. Das bedeutet, politisch, ökonomisch, durch Technologie getrieben, die Wettbewerbssituation wird sich in allen Märkten wirklich verändern. Und das brauchst du eigentlich, um als Gründerin und Gründer eine Veränderung auch selber herbeizuführen. Gleichzeitig sind die Bedürfnisse, gerade bei dem Thema technologische Veränderung, Digitalisierung, so groß. Wir haben noch nicht mal ansatzweise die Themen abgedeckt. Das heißt, es gibt wirkliche große Probleme, die fundamental noch gelöst werden. Das nächste Thema ist, dass man jetzt mit einer Gründung viel schneller sein kann, weil ich Software viel schneller entwickeln kann. Ich brauche ein kleineres Team. Ich brauche weniger Geld, was ja als Gründerin einfach ein extremer Vorteil ist. Natürlich gibt es dann auch mehr Wettbewerb, aber ich habe einen wirklich fundamentalen Vorteil, weil gerade in Europa durch diese geringe Kapitalverfügbarkeit in bestimmten Phasen der Finanzierung von Venture Capital finanzierten Unternehmen, kann ich damit vielleicht mich ganz anders entwickeln als Amerikaner, die immer schon über viel mehr Kapital geführt haben. So. Wichtig ist aber, und das ist, glaube ich, der kritischste Punkt, die Lösung darf keine Insellösung sein. Sie muss eine fundamentale Veränderung führen. Sie muss das Thema Daten kontrollieren, Daten in sich haben, Zugriff drauf haben, die Struktur dafür haben, die Qualität dafür haben, dann kann ich wirklich Veränderungen machen. Bitte nicht die 15. Ich nehme es raus, ist trotzdem ein spannender Markt, Reisekostenabrechnungslösung. Thema ist durch. Denke größer bei dem Thema, jetzt ein Unternehmen aufzubauen. Aber es ist eine super, super Zeit.
Apropos Größe, apropos Kauf, apropos Übernahme, Jahresumsatz. Ich habe gelesen und korrigiere mich, bei abgeschlossener Übernahme wurde im Schnitt fast das 10-fache des Jahresumsatzes bezahlt. Also für Menschen, die so außerhalb unserer Branche sind oder selbst innerhalb unserer Branche, sehr, sehr viel Geld. Ist so eine Bewertung gerechtfertigt? Oder wann ist sie viel mehr gerechtfertigt und wann vielleicht nicht? Das ist vielleicht eher die spannende Frage.
Also die Bewertung, die ja wirklich auch bei Unternehmen, wenn man sie mit anderen Märkten vergleicht, am oberen Ende ist, zeigt ja erstmal sehr deutlich, dass das Interesse und das Glauben und der Glaube, Vertrauen in diesen Markt sehr, sehr groß ist. Sonst würden einfach Investoren im Schnitt sowas nicht bezahlen. Aber es ist natürlich so ein bisschen Vergangenheitsbetrachtung. Jetzt haben wir das folgende Thema. Ich komme nochmal drauf zurück. SaaS-Apokalypse. Was ist eigentlich ein Softwareunternehmen noch wert, wenn die Entwicklung und das Betreiben von Software eigentlich fast nichts mehr kostet? Natürlich habe ich immer noch Sales, ich habe immer noch das Produktteam, ich habe immer noch das Marketingteam, ich habe immer noch das Finanzteam. Aber die werden auch immer viel effizienter. Und das ist jetzt eine fundamentale Diskussion im Markt. Wird die Bewertung nicht insgesamt für Softwareunternehmen, die immer eher mehr wert waren auf dem Umsatzmultiple, EBITDA-Multiple als andere Märkte, werden die nicht einfach grundsätzlich 30-40% runtergehen? Es geht jetzt nicht um die Zahl. Da gibt es viele verschiedene Diskussionen dazu. Und ich glaube, das ist die Kernfrage, die jetzt alle diskutieren. Gerade wenn ich ein junges Unternehmen finanziere, will ich wissen, was kann ich in 5 bis 10 Jahren dafür als Return erwarten. Das Gleiche haben die Private Equities, die schon mit Etablierten arbeiten. Und darauf gibt es noch keine klare Antwort. Ich glaube, die Tendenz ist zu sagen, es wird die Bewertung verändern. Wenn ich ein Cloud-Software-Unternehmen bin ohne KI, ja, dann geht meine Bewertung in einer hohen Geschwindigkeit nach unten, selbst wenn ich wachse oder profitabler werde. Allerdings, und wir haben mal den Test gemacht, eigentlich mit allen größeren LLMs, selbst KI sieht, dass ein modernes Cloud-Unternehmen, Cloud-Software-Unternehmen, die Microservices und Container, alles, was dazugehört, sehr gut gewappnet sind, um KI jetzt auch selber anzuwenden, selbst wenn sie nicht KI-nativ, man sagt ja immer, du bist in KI geboren, du hast von Anfang an damit gearbeitet, du hast eine Riesenmöglichkeit, damit umzugehen. Und das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht so, es gibt nur KI-native Unternehmen und die werden den Markt einfach abräumen. Nein, es gibt Unternehmen, die wunderbar aufgestellt sind technologisch, die die Daten haben und die können jetzt wirklich Vorteile ziehen. Und die werden sich bei der Bewertung wirklich anders entwickeln als der Rest des Marktes. Und hier kommen wir wieder, das immer die gleichen Themen. Am Ende des Tages brauche ich die Daten. Es ist schön, wenn ich eine tolle Softwarelösung habe, habe keine Daten. Was soll ich denn mit KI machen? Also KI braucht Daten und die brauchen viele Daten. Sonst fällt es ja wirklich schwer, eine Veränderung hervorzurufen. Und da wird sich die Bewertung diametral auseinanderziehen. Wo stehe ich da? Und das in den nächsten 1-2 Jahren. Also es wird so schnell gehen, vielleicht sogar noch kürzer.
Du hast ja eben schon diese guten GründerInnen Ratschläge gegeben. Wir haben ja auch tatsächlich, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf den europäischen Wettbewerb oder den Europa im globalen Wettbewerb schauen. Wir haben ja auch tolle und starke CFO-Softwareunternehmen in Europa, sogar viele im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich. Was können denn die europäischen Anbieter besser als möglicherweise amerikanische und wo muss man sich gegebenenfalls ehrlich eingestehen, dass wir strukturell noch im Nachteil sind? Du hast ein paar Sachen in vorangegangenen Antworten gesagt, aber hier vielleicht nochmal so ein bisschen kumulierend zusammengefasst, also um so ein bisschen auch die Wettbewerbsfähigkeit nochmal rauszustellen.
Fangen wir vielleicht erstmal mit den negativen Themen an oder mit den größeren Hürden. Kapital haben wir schon genannt. Es gibt weniger Kapital für die Unterstützung solcher Unternehmen in unterschiedlichen Phasen. Frühe Phase besser, in der mittleren Phase deutlich schwieriger. Auf der anderen Seite würde ich sagen, auch die Verfügbarkeit von neuen Technologien, weil ich kann ja nicht einfach gute Chips kaufen, um selber meine eigenen Anwendungen zu kreieren. Es ist schwierig, sie zu bekommen, aber auch natürlich die Bandbreite bei den KI-Anbietern zu bekommen und dafür das Geld aufzuwenden. Da gibt es schon Wettbewerbsnachteile, die einfach europäische Unternehmen haben. Aber, und jetzt zur positiven Seite, das haben eigentlich also alle erfolgreichen europäischen Unternehmen haben es geschafft, damit umzugehen. Und das ist was die Amerikaner auch immer wieder positiv sehen. Häufig mit viel weniger Geld sehr viel erreicht haben als amerikanische vergleichbare Unternehmen, die dafür viel mehr Geld in Anspruch genommen haben, weil einfach Geld verfügbar ist. Und wenn Geld nicht viel kostet, dann kann ich einfach viel Geld auf die Probleme schmeißen. Also häufig sehr effizient geführt, sehr fokussiert geführt, häufig aber auch leiser als die amerikanischen Pendants beim Thema Marketing und dem Etablieren eines Themas im Markt. Was wiederum ein positives Thema ist, ist Regulierung. Wenn ich sie verstanden habe, setze ich mich ab vom Wettbewerb. Es ist ein Muss, es ist keine Wahloption. Und damit schütze ich mich vor reinen KI-Anbietern und ich schütze mich auch vor Wettbewerbern aus dem Ausland. Ich muss das alles abdecken. Und was glaube ich, auch wirklich eine Stärke ist, dadurch, dass wir halt eine europäische Gemeinschaft sind mit 1000 Sprachen und Kulturen und alles, sind diese Lösungen auch häufig von Anfang an darauf vorbereitet, dass man auch andere Märkte mit abdecken kann. Da geht es nicht nur um Sprachen, das ist nicht mehr das Thema, sondern das kulturelle Themen anders verarbeiten kann. Ein Versicherungsprodukt, ein Bankprodukt, eine Payment-Lösung funktioniert nicht in allen Märkten einfach gleich. Damit muss ich umgehen. Und das ist eine Stärke, die wir gesehen haben. Und das ist wie bei guten Weinen. Ich bin halt in so einer Erde, die so ein bisschen steinig ist und kriege doch einen besseren Wein raus als andere, die einfach mit Nährstoffen und Wasser zugeschüttet werden. Es kann auch wirklich ein Vorteil sein. Und deswegen glaube ich daran. Und vielleicht noch als letzter Punkt, der mir gerade einfällt, auch dieses Europe First, das wir ja auf allen Ebenen sehen. Ihr diskutiert das bei Payment and Banking, aber auf den Konferenzen. Ist wirklich nochmal eine Chance für alle Beteiligten zu sagen, liebe Leute, wir haben hier starke Gründer, Teams, tolle Lösungen. Ihr müsst halt auch mal alle damit investieren und nicht immer nur zu amerikanischen Anbietern gehen.
Ja, dann bevor wir rausgehen, hätte ich natürlich noch gerne so einen kurzen Blick nach vorne und natürlich für auch so einen persönlichen Abschluss von dir. Was erwartest du denn für 26, 27 genau in diesem Markt? Sind es eben mehr Fusionen? Wir haben viel gesprochen über so eine neue AI-Native-Gründungsmomentum oder vielmehr auch Nutzung oder sogar vielleicht Börsengänge, die aus Europa rauskommen. Gib doch mal, wenn du dich traust, so 1, 2, 3 Prognosen ab.
Absolut. Also als Investmentbanker ist man ja erstmal vom Mindset her grundsätzlich positiv optimistisch ausgerichtet. Das hat sich bei mir nicht geändert. Ich glaube, wir sind ja als Menschen auch Gewöhnungstiere. Wir haben uns mit viel Chaos in den letzten Jahren beschäftigt, Kriegen, politischen und Zöllen. Themen, die einfach nie vorstellbar waren. Und wir haben es in vielen Bereichen geschafft, uns daran zu gewöhnen, zu adaptieren. Ich glaube, das wird weitergehen. Also ich sehe nicht, dass es irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren eine extreme Beruhigung gibt und die Leute insgesamt wieder sehr vernünftig werden, sondern das ist etwas, da werden wir weiter mit zu tun haben. Deswegen werden wir einen sehr volatilen Markt haben. Ich glaube, wenn ich jetzt die Indikatoren sehe, die für mehr M&A-Transaktionen sprechen, fangen wir damit mal an. Es gibt eine wahnsinnige Anzahl von tollen Technologieunternehmen. Wir hatten es gerade auch bei Ihrem CFO im Flickenteppich. Da muss sich was tun, da muss konsolidiert werden. Da werden Unternehmen verkauft werden wollen, sowohl von Venture Capital als auch Private Equity. Und der Druck ist sehr groß, da was zu tun. Ich glaube, leider, ich bin ein großer IPO-Fan, weil es natürlich auch schafft, dass Unternehmen in Europa an die Börse gehen und damit selber irgendwann mal große Unternehmen werden und nicht nur geschluckt werden. Der Markt ist immer noch schwierig, weil wir leider zwar eine EU haben, aber bei dem ganzen Thema Kapitalmarkt wirklich nur in Insellösungen denken und jede von diesen Insellösungen einfach viel zu klein ist. Deswegen überlegen auch große Fintechs, leider verständlicherweise, aber trotzdem leider, dann eher an den amerikanischen Markt zu gehen, weil es für sie einfach hier viel zu kleinteilig ist. Deswegen glaube ich, werden wir mehr Exits sehen und IPOs nicht so viele, wie ich es gerne hätte, weil ich glaube, es ist für den Markt extrem wichtig, wenn mal jemand wie Revolut an die Börse geht und alle sehen, hat geklappt, ist erfolgreich, ist groß, ist toll bewertet, weiter geht's. Ja, ganz, ganz wichtig.
Für die Branche ein tolles Signal.
Es ist super. Also von daher, aber leider, wie gesagt, bin ich da etwas skeptisch. Und so bei Finanzierung haben wir, glaube ich, ein sehr uneinheitliches Bild, weil wenn man der Logik folgt, die wir ja auch diskutiert haben, du brauchst weniger Kapital, du kannst schneller entwickeln, du brauchst weniger Menschen, müsstest eigentlich auch weniger Kapital brauchen, um dahin zu kommen. Das heißt, die Finanzierungsvolumen müsste eigentlich runtergehen. Vielleicht die Anzahl der Finanzierung stabil oder weiter steigt, aber eigentlich müsste der Bedarf nach Venture Capital zurückgehen. Vielleicht ist aber auch die technologische Entwicklung so umfassend, dass es viel mehr neue Gründungen geben wird. Aber da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das Thema Finanzierung, gerade Wachstumsfinanzierung, das wird eher weiter unter Druck sein und schwierig sein, leider für Gründerteams hier die nächsten Schritte zu machen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, insgesamt für den Markt, es wird so eine spannende, interessante, aber fundamentale Veränderung geben in den nächsten 5, 6 Jahren, die wir alle noch nicht gesehen haben von der Geschwindigkeit. Und das ist für uns erstmal gut als Investmentbanker, weil dadurch kommt es zu Transaktionen, wenn sich fundamental was im Markt verändert.
Wir haben ja auch immer mal wieder Phasen, wo der Markt so gekippt ist oder hatten Phasen. Und deswegen nochmal auch die Frage so ein bisschen an deine persönliche Motivation. Du führst ja täglich Gespräche mit GründerInnen, die natürlich auch an etwas glauben, die was aufbauen. Du sprichst mit Investoren, die natürlich auch die Wetten auf die Zukunft setzen. Was berührt dich denn immer noch so ein bisschen an deiner was berührt dich an deiner Arbeit jenseits der eigentlich klassischen Zahlen?
Also das ist das eigentlich Interessante. Ich habe Kinder, die sind 11 und 13 und die sind natürlich unfassbar weit weg von dem Thema, was ich mache. Die hatten mal einen meiner ersten Podcasts gehört und meinte, ich hätte zwar eine schöne Stimme, aber es wäre unfassbar langweilig, sie hätten da 3 Minuten wieder aufgehört. Und wenn ich jetzt anderen Leuten erkläre, was für mich eigentlich das Spannendste ist, ist diese persönliche Ebene. Du triffst halt Leute mit maximaler Energie, mit positiv, die genauso wie ich positiv denken, selbst wenn links und rechts irgendwie das Chaos ausbricht, die sehr fokussiert sind und die wirklich Ideen haben, Sachen zu verändern. Und jetzt kann man immer sagen, na ja, aber die Abrechnung für Spesen zu verändern ist jetzt ja auch nicht weltbewegend. Es ist alles Teil einer Veränderung, die wichtig ist. Und es gibt nicht nur die Gründung, die Energieversorgung weltweit ändern, sondern alle Veränderungen und Gründungen sind wichtig. Und von daher bin ich immer geflasht von dieser positiven Energie, selbst wenn man mal selber einen schlechten Tag hat und spricht dann wieder mit einem Gründerteam, diese Energie spürt man halt. Ich meine, ich muss mit einer Vision kommen, die muss ich den ersten Leuten erklären. Ich muss Leute vielleicht aus festen Jobs rausholen und sagen, wir haben wenig Geld, wir sind zu viert, aber wir haben eine super Idee, let's go. Dann muss ich die Investoren dazu gewinnen, dann muss ich die Kunden dazu gewinnen. Das geht nur mit einer überdimensionalen Anzahl von Energie und positiven Mindset. Und was vielleicht noch abschließend spannend ist, wir begleiten diese Teams halt in extrem entscheidenden Phasen. Kriege ich Geld, kriege ich kein Geld? Verkaufe ich oder verkaufe ich nicht? Und daraus baut sich eine sehr enge persönliche Beziehung. Ich habe mit manchen Kunden nach 10 Jahren noch zu tun. Wir treffen uns im Urlaub, wir machen irgendwas, weil das so entscheidend ist. Ich gehe halt nicht an einem Freitagabend nach Hause zu meinen Freunden und sage, prima, ich habe ein Unternehmen verkauft, ich habe gerade 20 Millionen auf dem Konto bekommen. Tue ich nicht. Aber sie sprechen mit uns darum, okay, was mache ich denn? Wie gehe ich damit jetzt um? Und so. Und das ist eine sehr intensive persönliche Beziehung. Das macht sehr viel Freude und sehr viel Spaß und motiviert.
Das ist schön zu hören. Julia, letzte Frage. Wenn jemand den Podcast bis hierher durchgehört hat und geschafft hat, was wäre denn die einzige Sache, die man heute aus deiner Hinsicht doch mal mitnehmen sollte? Gerade auch auf Hinblick auf euren Report, auf deine Arbeit, auf eine gewisse Form von Motivation Richtung Gründung, Private Equity, investorenseitig. Was ist die eine Sache?
Also ich glaube über den, also das ist interessante Frage. Ich glaube, Report und unsere Arbeit haben wir, glaube ich, viel gesprochen. Ich glaube, was wir alle brauchen, damit Veränderung zum Erfolg ist, einfach diesen positiven Mindset, optimistisch an die Sachen ranzugehen und auch den Willen, Sachen zu verändern. Ansonsten wird es einfach nicht passieren und das wäre eigentlich das Schrecklichste für alle Beteiligten. Es ist, ich weiß, es gibt viel Angst bei dem Thema, Unsicherheit bei dem KI, das haben wir, glaube ich, alle. Aber wir können es nur positiv angehen und selber es mitgestalten, sonst funktioniert es nicht. Und das ist egal für mich als Privatperson oder als Unternehmen, egal ob ich eine 100 Milliarden börsennotiertes Unternehmen bin oder ein kleines Gründerteam, einfach das bewahren, diese Energie, diesen Mindset, diese positive Einstellung zu dem Thema, ist das Einzige, was uns alle wirklich voranbringt und Sachen verändert.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Julian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese spannende Stunde und dafür, dass du uns nicht nur die Zahlen gezeigt hast, sondern auch die Fragen dahinter beantwortet hast und natürlich auch nochmal die Menschen, die an den Schlüsselstellen sitzen, nochmal ein ganzes Stück näher gebracht habt. Also wenn ihr den vollständigen Report von Drakestar zum Office of the CEO lesen wollt, den packen wir euch natürlich in die Shownotes rein, genauso wie Julias LinkedIn-Profil. Willst du vielleicht einmal noch sagen, wo man sonst noch ein bisschen was über euch erfahren kann, Julian, oder wo man über dich was liest? Wo sieht man dich als nächstes? Vielleicht noch ein, zwei Sätze.
Also gerade, glaube ich, im deutschsprachigen Raum bin ich eigentlich auf fast allen Konferenzen, die irgendwie mit Finanzen, Banking und Payment zu tun hat. Sonst viel, glaube ich, erfährt man auch über LinkedIn und einfach kontaktieren, ansprechen und im Dialog starten. Ich glaube, das ist das Allereinfachste.
Sehr schön. Folgt natürlich gerne dem Payment and Banking Podcast, wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt. Gerade auch die Diskussion, die wir auch hier geführt haben zum Thema Software im AI Finance Stack, wen das interessiert. Wir haben am 23. Juni unsere CACs in Hamburg. Ich hoffe, ich sehe viele von euch da und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke, Nicole. Tschüss.